Liebe Gemeindeglieder, heute ist der Sonntag Letare und am heutigen Sonntag wollten wir uns eigentlich versammeln und Gottesdienst halten, aber wegen der Corona-Krise können wir dies nicht. Also haben Britta und ich uns beschlossen, hier zu sein und die Predigt aufzunehmen. Wir haben das gestern schon mal versucht, da haben wir ein Video aufgenommen, das auf YouTube hochgeladen wird. Ich hoffe, das könnt ihr auch sehen. Aber die MP3-Aufnahme war nicht gelungen, deswegen sind wir heute am Sonntag wieder hier und versuchen es erneut. Der Name des heutigen Sonntags ist Letare. Letare ist ein lateinischer Ausdruck, der leitet sich ab von den ersten Worten unseres Predigttextes. Freue dich, Jerusalem. Das Thema des heutigen Sonntags ist Freude. Und wir befinden uns im Mitfasten. Also mitten in der Fastenzeit. In der Zeit am Anfang der Fastenzeit waren die Themen die Konzentration auf die Schuld, die wir auf uns geladen haben und die wir vor Gott haben. Dies ändert sich mit dem heutigen Sonntag. Der Aspekt ist jetzt viel stärker das, was Gott für uns tut und wie unsere Reaktion darauf ist. Das ist Freude und deswegen Letare. Ich habe die Predigt bereits fertig geschrieben gehabt, bevor die Corona-Krise über uns hereingebrochen ist, aber ich habe versucht, ein paar von den Aspekten der heutigen Zeit und der Krise mit hineinzubringen. Es war das Jahr 490 vor Christus. Die Menschen in der Stadt Athen in Griechenland hatten damals Grund zur Sorge. Denn ein Heer der Perser unter dem Großkönig Darius dem I. befand sich auf dem Weg zur Stadt mit dem Ziel, die griechische Halbinsel als Teil des persischen Großreichs zu unterwerfen. Die Legende sagt, dass da ein Laufbote in der Stadt eintraf, der noch sagen konnte, wir haben gesiegt, bevor er tot zusammenbrach. Das vereinigte Heer der Athener und Spartaner hatte das persische Heer bei Marathon geschlagen und der Laufbote war die ganzen 42 Kilometer nach Athen gerannt, um die Siegesbotschaft zu verkündigen, und hat dadurch die Stadt in einen Freudentaumel versetzt. Am 2. September 1945 war die Stimmung in New York sicherlich gespannt. Das Land befand sich in einem der blutigsten Kriege aller Zeiten, dem Zweiten Weltkrieg. Seit der Kapitulation Deutschlands im Mai hatte das amerikanische Militär versucht, die Japaner niederzuringen. Doch diese Versuche kosteten so viele Menschenleben wie noch nie zuvor in diesem Krieg. Aber an jedem 2. September machte plötzlich die Nachricht die Runde, der Krieg ist aus. Die Japaner haben kapituliert. Voller Freude fielen sich die Menschen um den Hals und jubelten. Ein berühmtes Foto, das einen Soldaten zeigt, wie er einem fremden Mädchen um den Hals fällt, drückt diese Situation aus und machte die Runde durch die Presse. Am 9. November 1989 hielt Günter Schabowski eine Pressekonferenz ab, in der die neue Reiseverordnung der DDR bekannt gegeben wurde, die auf Druck der Menschen in der DDR vom Politbüro formuliert worden war. Darin gab er ohne wirkliche Rückendeckung die Öffnung der Mauer mit sofortiger Wirkung bekannt. Unter dem Eindruck dieser Worte strömten viele Menschen zur Mauer, um dieses neue Recht auszuprobieren. Der Befehlshaber an dem Grenzübergang Bornholmer Straße hielt dem Druck nicht stand und öffnete die Grenze. Die Mauer war gefallen. Auf der westdeutschen Seite spielten sich daraufhin unbeschreibliche Jubelszenen ab, mit denen die Menschen diesen historischen Augenblick feierten. Was haben alle diese Momente, die ich eben in Erinnerung gerufen habe, gemeinsam? Sie sind alle Situationen, in denen Menschen plötzlich und fast unerwartet aus einer bedrückenden Situation befreit wurden und ein Funken der Hoffnung, der Befreiung und des Neuanfangs sichtbar wurde. Das löste Jubel aus, ausgelassenen, hemmungslosen Jubel, in dem man sich freut, dass die Gefahr, die Unterdrückung, die Fesseln und das Leid gesprengt und beseitigt wurden. Die Freude über den Neuanfang diktiert den Moment und die Hoffnung auf bessere Zeiten breitet sich aus. Das ist auch das Thema unseres heutigen Predigttextes am Sonntag Letare. Freuet euch! Der Predigttext steht in Jesaja Kapitel 66, die Verse 10 bis 14. Freuet euch mit Jerusalem, jubelt über diese Stadt, alle, die ihr sie liebt. Früher habt ihr um sie getrauert, doch jetzt dürft ihr singen und jubeln vor Freude. Lasst euch von ihr trösten wie ein Kind an der Mutterbrust. Trinkt euch satt, genießt die Pracht dieser Stadt. Denn ich, der Herr, sage euch, Frieden und Wohlstand werden Jerusalem überfluten wie ein großer Strom. Ich lasse den Reichtum der Völker hereinfließen wie ein nie versiegender Bach. Und an dieser Fülle dürft ihr euch satt trinken. In dieser Stadt werdet ihr euch wie Kinder fühlen, die ihre Mutter auf dem Arm trägt, auf den Schoß nimmt und liebkost. Ich will euch trösten wie eine Mutter ihr Kind. Die neue Pracht Jerusalems lässt euch den Kummer vergessen. Wenn ihr das alles seht, werdet ihr wieder von Herzen fröhlich sein und neue Lebenskraft wird in euch aufkeimen wie frisches Gras. Dann zeigt der Herr seinen treuen Dienern, wie mächtig er ist, seine Feinde aber werden seinen Zorn spüren. Das 66. Kapitel des Jesaja-Buches ist das letzte Kapitel dieses Propheten und gehört zu dem sogenannten Trito-Jesaja, also dem dritten Jesaja-Buch. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass er versucht, eine Antwort auf die Frage zu formulieren, wann das vom Deutero-Jesaja, also dem zweiten Jesaja-Buch, versprochene Heil endlich kommt. Der erste Jesaja hatte das Ende der Unabhängigkeit des Staates Juda verkünden müssen, das mit der Niederlage gegen die Babylonier und dem darauf beginnenden Exil auch eintrat. Im zweiten Jesaja-Buch wurde das Ende des Exils und der Wiederaufbau des Tempels verkündet, was dann ebenfalls eintrat. Aber das Problem der Menschen war, dass das versprochene Heil trotzdem nicht kam. Die politische Unabhängigkeit Israels wurde nicht wiederhergestellt. Das Land war nach wie vor ein Spielball in den Kriegen und Konflikten dieser Zeit. Das ging einher mit Armut, Hunger und Elend. Der dritte Jesaja lenkte die Aufmerksamkeit wieder auf das Thema, das bereits der erste Jesaja angesprochen hatte. Solange die Israeliten selber ihre Leute unterdrückten, solange Ungerechtigkeit, Gewalttat und Unrecht im Land herrschten, solange würde das Heil nicht kommen. Aber es wird kommen, denn Gott hat das versprochen und er hält seine Versprechen. Diese Prophetien wurden dann im Neuen Testament an einigen Stellen aufgegriffen. Jesus selbst bezieht ihn zu Beginn seiner Predigerzeit auf sich. Jesus sagt, dass das von Jesaja vorhergesehene Heil durch ihn gekommen ist. Und damit kann unser Predigttext als Hinweis auf Jesus und seine Mission angesehen werden. Doch schauen wir zunächst in den Text selber. Was sagt er uns? Er sagt uns zunächst sehr viel über die Menschen, zu denen diese Worte gesprochen wurden. So sagt der Vers 10, dass diejenigen sich freuen sollen, die über Jerusalem traurig gewesen sind. Also ging es Jerusalem schlecht. Vielleicht wurde die Stadt belagert, vielleicht herrschte Hungersnot, vielleicht gab es Gewalt und Gesetzlosigkeit. In den Versen 11 und 13 wird das Bild der stillenden Mutter verwendet, die ihrem Säugling zu trinken gibt und es in ihren Armen tröstet, sodass alles Leid und aller Schmerz vergeht. Also leiden die Menschen in Jerusalem, sie werden nicht satt und sie trauern, vielleicht über Tod und Krankheit, über Schmerz und Elend, wahrscheinlich gibt es eine zunehmende Spaltung der Gesellschaft in Reich und Arm. Welche Umstände es genau waren, die dazu führten, dass es vielen Menschen in Jerusalem schlecht ging, wird nicht gesagt. Stattdessen spricht der Kontext unseres Predigttextes über die Ursache für all das Unglück. Im übrigen Kapitel 66 beklagt Gott durch den Propheten, dass die Menschen mehreren Göttern dienen, dass sich eine Tradition entwickelt hat, sich nach allen Seiten hin abzusichern. Man opfert dem Gott der Juden, aber auch anderen Göttern wird geopfert, seien sie nun babylonischen, assyrischen oder griechischen Ursprungs. Statt des Glaubens an den einen Herrn wollen die Menschen sich nicht festlegen, sondern nur absichern. Und damit sagen sie eigentlich aus, dass sie dem Gott der Juden nicht zutrauen, wirklich Gott zu sein. Der Gott Israels ist in ihren Augen nur einer von vielen Göttern im Pantheon der Völker. Und es ist nicht klar, ob er nun wirklich auch der stärkste aller Götter ist. Also opfert man vorsichtshalber auch anderen Göttern nur für den Fall und um diesen oder jenen gnädig zu stimmen. Den Gott, den Jesaja verkündet, erzürnt ein solches Verhalten und deswegen lässt er die Menschen auch die Folgen ihres Tuns spüren. Er hilft ihnen nicht, wenn sie politisch oder militärisch in Bedrängnis geraten oder wenn eine fremde Macht wie Griechenland oder Rom Einfluss gewinnt. Doch parallel dazu bestätigt Gott seine Zusagen. Im vorletzten Kapitel 65 spricht Jesaja die berühmten Worte, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen wird, auf der die Raubtiere neben den Lämmern liegen und die Menschen alt und lebenssatt werden können. Und in unserem Predigtext spricht er dann davon, dass die Menschen sich freuen werden, dass Friede herrscht und dass sie satt werden und dass Reichtum in die Stadt Jerusalem fließen wird. Was immer man von dieser alttestamentlichen Sichtweise halten mag, dass Gott das Unglück, das Menschen erleben, als Strafe für Fehlverhalten geschickt oder sogar aktiv herbeigeführt hat, eines ist im Kontext nicht nur dieses Textes sicher. Auch die Beispiele aus der Geschichte der Menschheit, die ich zu Beginn genannt habe, sagen dasselbe aus. Um sich wirklich aus vollem Herzen und mit ganzer Seele über etwas freuen zu können, ist es notwendig, vorher Unglück, Unterdrückung, Schmerzen oder Leid erfahren zu haben. Wer hungert, der freut sich, wenn er endlich satt werden kann. Wer krank ist, der freut sich, wenn er endlich gesund wird. Wer in Unfreiheit lebt, der freut sich, wenn er mit einem Male selbstbestimmt sein Leben gestalten kann. Wer Willkür und Korruption erlebt, der freut sich, wenn er nach vorhersehbaren und gerechten Regeln leben darf. Und wenn eine solche Änderung auch noch plötzlich und unerwartet kommt, dann ist die Freude umso größer und der Verursacher der Änderung, Gott, wird besonders gelobt. Genauso ist das auch der Hintergrund unseres Predigttextes. Die Zuhörer sollen jubeln über Jerusalem, weil es Jerusalem aktuell schlecht geht. Dann aber wird Jerusalem wieder alles gut sein. Die Zuhörer sollen jubeln, weil sie jetzt hungern. Dann aber werden sie satt werden, wie ein Säugling, der genug zu trinken hat. Die Zuhörer sollen jubeln, weil jetzt Krieg herrscht, dann aber wird Gott Frieden bringen. Die Zuhörer sollen jubeln, weil sie jetzt traurig sind, dann aber werden sie getröstet werden. Deswegen ist unser Predigttext auch ein Text, der auf Jesus und Ostern hinweist. Nicht nur, dass Jesus die Erfüllung dieses Textes für sich in Anspruch genommen hat, er hat diese Hinführung zu großer Freude auch gelebt. Er musste durch das Tal der Tränen gehen, durch die Finsternis. Er musste Karfreitag erleben. Er musste den Tod erleben, mit dem unter normalen Umständen alles vorbei ist. Die Jünger und seine Anhänger wurden in alle Winde zerstreut und waren am absoluten Tiefpunkt. Alles, wofür sie in den Jahren mit Jesus gelebt hatten, war zerstört und am Ende. Und vor allem gab es keine Hoffnung mehr, denn wer wäre je von den Toten zurückgekehrt? Doch genauso wie in unserem Predigttext Gott sein Eingreifen in absoluter Hoffnungslosigkeit zusagt, genauso hat Gott das Schicksal von Jesus gewendet. Auf Karfreitag folgt Ostern, auf Hoffnungslosigkeit und Trauer folgt Jubel und Freude. Genauso wie Jerusalem jubelt, haben die Jünger gejubelt. Genauso wie Jerusalem sich freut, genauso haben sich die Jünger gefreut. Denn sie haben erlebt, wie Gott sie von den Fesseln befreite, durch die sie an Tod und Sünde gebunden waren. Doch diese Mechanismen, mit denen Freude aufkommt, führen bei uns heute zu einem Problem bzw. einer Frage. Können wir uns heute noch wirklich und echt über etwas freuen? Wir in Deutschland, in dieser Gemeinde des weißen Mittelstandes, wir hungern nicht. Können wir uns dann freuen, wenn wir etwas zu essen haben? Wir leben in einem Rechtsstaat und in einer Demokratie. Können wir uns dann noch freuen, wenn diese Gesetze auch angewendet werden? Wir dürfen unseren Glauben ausleben. Können wir uns da noch freuen, wenn wir uns hier versammeln können? Wir wissen, was nach Karfreitag kommt. Können wir uns da noch über Ostern freuen? Tatsächlich ist es in unserem Land selten geworden, dass über Freude berichtet wird. Tatsächlich wissen die Menschen in Europa, welchen Wohlstand sie besitzen und wie viel besser wir dastehen im Vergleich zu den vielen anderen Menschen, die in prekären wirtschaftlichen oder politischen Verhältnissen leben. Der Weltgebetstag, den wir vor kurzem bei uns gefeiert haben, hat das wieder deutlich gemacht. Und was empfindet man, wenn man weiß, dass man viel besitzt und viel erreicht hat? Man empfindet Angst. Angst davor, den Besitz wieder zu verlieren. Angst davor, sozial wieder abzusteigen. Angst davor, dass das Leben wieder schwierig und die Trauer und das Leiden wiederkommt. Sogar Ostern als Fest der Freude über die Erlösung durch Jesus, unseren Herrn, verwandelt sich zu einer kommerziellen Verbraucherschlacht, in der der eigentliche Sinn des Festes immer weiter in den Hintergrund gerät. Und die Folgen dieser Angst sind schwerwiegend. Auf das Auftauchen von Fremden, die an unserer Freiheit und unserem Wohlstand teilhaben wollen, reagieren wir mit Ablehnung und Ausgrenzung. Das gemeinschaftliche Miteinander wird zunehmend ersetzt durch Misstrauen und Abschottung. Das Auftauchen von gesundheitlichen Bedrohungen wie dem Coronavirus versetzt uns in Panik und verleitet uns zu Überreaktionen. Es wirkt fast so, als sei der Mensch unfähig, dauerhaft Glück und Freude zu empfinden. Irgendwie scheinen diese positiven Gefühle nur möglich, wenn man vorher eine Zeit des Unglücks und des Leidens durchgemacht hat. Vielleicht bringt damit die Corona-Krise etwas Gutes mit sich. Dadurch, dass wir gezwungen sind, uns zu isolieren, bemerken wir vielleicht, wie wichtig unsere Gemeinschaft ist. Dadurch, dass wir Angst haben müssen, dass wir uns anstecken und der Verlauf der Krankheit dann vielleicht schwerwiegend ist, bemerken wir vielleicht, wie wichtig unser Gesundheitssystem ist und wie viele Mittel wir haben, gesund zu bleiben. Dadurch, dass wir alleine zu Hause bleiben müssen, bemerken wir vielleicht, wie wichtig das Miteinander und die gegenseitige Zuwendung ist. Die Corona-Krise lässt uns die größte Krise in diesem Land seit dem Zweiten Weltkrieg durchleben. Vielleicht ist das die Chance für uns zu bemerken, welchen Wert die Dinge haben, die wir in unserer Gesellschaft erreicht haben. Es scheint also so, als müsste es uns erstmal richtig schlecht gehen, damit wir uns wieder richtig freuen können, wenn die Krise vorbei ist. Heißt das etwa, dass wir immer dafür sorgen müssen, dass es uns schlecht geht, damit wir uns auch wieder freuen können? Nein, ich denke nicht, dass das der richtige Weg ist. Die richtige Einstellung kann man an dem Beispiel der christlichen Missionen sehen. Denn für die Leute heute ist es schwierig geworden zu verstehen, was die Botschaft von Jesus ist. Denn die Geschichte von Opfer und Sünde, von Gesetz, von Gott ist ja immer weiter in den Hintergrund geraten. Die Menschen wissen damit nichts mehr anzufangen. Und was soll man den Menschen sagen, um ihnen Jesus nahe zu bringen, wenn die Botschaft der Rettung durch Jesus selbst nicht mehr verfängt, weil eben die jüdischen Traditionen der Gesetzesbefolgung und des Opfers zur Sühne von Sünde gar nicht mehr verstanden werden? Ganz einfach. Der richtige Weg ist, nicht mit einer vorgefertigten Botschaft an die Menschen zu gehen, sondern zuerst darauf zu hören, was denn die Menschen bedrückt, was sie bewegt, welche Fragen sie haben. Und die Botschaft sollte genau diese Fragen adressieren. Wenn die Menschen Angst haben, ihren sozialen Status zu verlieren oder ihren Wohlstand, dann muss die Botschaft lauten, dass Gott beschützt und es wertvollere Güter gibt, die nicht verloren werden können. Wenn die Menschen sich ungeliebt und einsam in einer kalten Welt fühlen, dann muss die Botschaft lauten, dass Gott jeden Menschen vollkommen liebt und durch Jesus eine Gemeinschaft entsteht, die durch das Leben tragen kann. Und wenn die Menschen Gott ablehnen, weil ihnen das Ganze drumherum mit den Gesetzen weder verständlich noch einsichtig ist, dann muss die Botschaft lauten, dass die Gesetze gar nicht im Zentrum der christlichen Botschaft stehen, sondern es ist die Haltung zu Gott und zu den Mitmenschen, also der Glaube und die Liebe zu den Menschen, sogar zu den Feinden, die im Zentrum stehen dessen, was das Christentum aussagt und was die Botschaft von Jesus ist. Dieselben Grundsätze gelten, wenn wir uns mit der Freude beschäftigen, die Gott Jerusalem und letztlich auch uns in unserem Predigtext verspricht. Man soll sich nicht an das klammern, was den Menschen damals Freude gemacht hat, sondern an das, was uns heute Freude machen würde. Dazu muss man auf das eingehen, was die Menschen heute bedrückt. Es ist die Angst, das zu verlieren, was man besitzt, sei es Reichtum, sei es Gesundheit, sei es Freiheit. Dann lautet die Botschaft: Freue dich, Bad Schwalbach, denn du wirst all das haben, was du benötigst. Du wirst reich sein und du wirst springen wie die jungen Böcke mit Lebenslust und Lebenskraft. Jetzt werden wir durch Corona bedroht, unser Gesundheitssystem droht an die Grenzen zu stoßen. Aber die Pandemie wird vorübergehen und wir können aus dieser Krise gestärkt hervorgehen. Wir können aus dieser Krise lernen, mit zukünftigen Bedrohungen durch neuartige Krankheitserreger umzugehen. Wir können lernen, wie wichtig das Miteinander ist und die gegenseitige Hilfe und Solidarität. Wir können lernen, wie wichtig die Gemeinschaft und das soziale Miteinander ist. Und wir werden wieder miteinander feiern und uns freuen, ohne Angst zu haben, uns mit einer neuartigen Krankheit anzustecken. Das ist die Botschaft, die Jesaja auch uns heute sagen will. Aber fällt jemandem etwas auf bei dieser Botschaft, die Jesaja damals den Menschen in Jerusalem und uns heute in Bad Schwalbach sagen wollte? Die Botschaft ist keine Beschreibung dessen, was gerade geschieht, sondern ein Versprechen für die Zukunft, ein Versprechen, das Gott uns gegeben hat. Denn noch leben wir in Angst, noch leben wir in Konflikten, noch müssen wir die tägliche Mühsal und Plage ertragen, noch ist unsere Gesundheit bedroht. Der Tag der Freude ist noch nicht da. Aber er kommt. Er kommt. Das hat Gott versprochen. Und er hält seine Versprechen. Das hat zwei Konsequenzen. Die eine ist Hoffnung. Weil wir wissen, dass Angst, Konflikte und Krankheit ein Ende haben werden, erhalten wir die Kraft, die wir für unser tägliches Leben benötigen, auch für die Isolation, die wir aktuell durchleben müssen. Das Leiden wird ein Ende haben. Und auch wenn wir es noch nicht erreicht haben, dieses Ende, so können wir doch in Vorfreude und Erwartung dieses Endes leben. Paulus drückt es in Römer 8 so aus. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Aus so einer Erkenntnis wächst die Fähigkeit, die Zeit zu ertragen, bis es soweit ist, auch wenn es manchmal schwerfällt. Die zweite Konsequenz ist das Bedürfnis, bereits heute einen Abglanz dessen zu erleben, was uns Gott dereinst schenken wird. Wenn wir nur in unserer Dunkelheit ausharren und auf das freudige Ende warten, dann ist diese Erwartung nichts als eine Vertröstung, eine Beruhigungspille. Beenden können wir die bösen Zeiten nicht. Das kann nur Gott. Aber wir können sie bekämpfen, indem wir bereits heute Zeichen setzen, die auf das hinweisen, was noch kommen wird. In der Geschichte der Christenheit hat es auch immer wieder solche Zeichen gegeben. Zeichen, die Frieden schaffen in den Konflikten, die toben. Zeichen, die Mut machen und trösten in der Angst, die wir haben. Zeichen, die heilen und gesund machen, wenn uns Krankheiten plagen. Das können auch wir hier in Bad Schwalbach tun, indem wir den Schwachen helfen, indem wir die Botschaft des rettenden Gottes verkünden, indem wir uns über Diakonie und Seelsorge um die Menschen kümmern, die uns brauchen. Und einen letzten Punkt möchte ich im Zusammenhang mit unserem Predigttext erwähnen. Unser Text spricht von der Freude, die Gott schenken wird. Wir würden uns gerne freuen. Sich zu freuen ist toll. Und wir erinnern uns gerne an die Augenblicke, in denen wir vor Freude getanzt und gesungen haben. Doch wenn wir zurückblicken, dann müssen wir uns fragen, wie oft wir in unserem Leben denn diese Augenblicke der Freude erlebt haben. Vielleicht kommen wir auf ein Dutzend solcher Erinnerungen. Und auch die Momente der geschichtlichen Freude, die ich am Anfang aufgezählt habe, sind eher rar gestreut in der langen Geschichte der Menschheit. Daraus können wir lernen, dass Freude nichts ist, was wir täglich so ohne weiteres erleben können. Freude entsteht aus der unerwarteten Befreiung aus einem Leiden oder einem unerwartet positiven Ausgang eines Ereignisses. Das passiert eben nicht jeden Tag, obwohl wir es gerne hätten. Und was bleibt uns, wenn wir nicht jeden Tag diese Freude erleben können und wir Freude nicht einfach machen können? Nun, es bleiben uns Dinge, die wir selber in der Hand haben. Dankbarkeit zum Beispiel oder die Erinnerung an die freudigen Momente. Loben und Singen gehört dazu und auch das Beten. Das alles sind Dinge, die zu unserem täglichen Brot gehören und das sind Dinge, die wir auch üben können. Dann wird Gott uns die Freude von sich aus immer wieder dazu schenken.